Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Elementarwissen, dem Grundschulbildungspodcast. Ich bin Steffen.
Und ich bin Jessica.
Jessica, unser heutiges Thema ist Arbeitsphase. Und da bin ich schon relativ gespannt, weil wenn ich mir Arbeitsphasen vorstelle, habe ich, glaube ich, meistens dieses Bild im Kopf von einer Lehrkraft, die sich eher als Wissensvermittler versteht. Aber du selbst siehst dich ja als Lernbegleiter und diesen Unterschied wollen wir heute so ein bisschen rausarbeiten, wie die beiden Dinge unterschiedlich sind und vor allen Dingen gar nicht mal gucken, was die Kinder in diesen Phasen machen, sondern wirklich gezielt auf die Rolle der Lehrkraft schauen. Kannst du uns mal erstmal in so einen Klassenraum mit reinnehmen und mal beschreiben, wie so, ja, sagen wir mal, vielleicht ein durchschnittlicher Schulalltag oder Stundenalltag aussehen könnte?
Ja, also eine typische Arbeitsphase sieht im Grunde so aus. Ein Kind meldet sich vielleicht, weil es die Aufgabe noch nicht verstanden hat. Am Nachbartisch fehlen noch irgendwie Klebestifte, sodass gar nicht gearbeitet werden kann. Hinten diskutieren die Kinder noch, ob sie irgendwie mit dem Material arbeiten dürfen oder nicht. Und ein anderes Kind ruft jetzt schon rein, irgendwie, er ist schon fertig. Und während ich noch versuche, auf dem Weg durch den Klassenraum noch schnell irgendwie einen Fehler in einem Heft zu markieren, dann steht plötzlich das nächste Kind neben mir und fragt, okay, ist das richtig zum Beispiel? Und so, ja, so sehen viele Arbeitsphasen aus. Die Lehrkraft ist wirklich, geht rum, aber erfüllt nicht den Auftrag einer Lernbegleitung.
Gut, also ich kenne noch die Lehrer, die vorne saßen und Zeitung gelesen haben, aber was du jetzt gerade beschrieben hast, hört sich ja erstmal so an, die Lehrkraft ist in Bewegung, hat viel erklärt, hat gesucht, geschlichtet, kontrolliert, geholfen. Und man müsste ja eigentlich das Gefühl haben, Mensch, ich habe ja einiges geschafft heute.
Ja, das könnte man meinen. Also man hat vieles geklärt und versucht überall zu helfen, aber stattdessen müsste man sich eigentlich sagen, okay, ich war ja überall, aber was habe ich eigentlich über das Lernen der Kinder herausgefunden? Mhm. Und das ist der eigentliche Job. Also die Folge richtet sich auch nicht an Lehrkräften und Kollegen, die, wenn sie die Kinder in die Arbeitsphase geschickt haben, quasi vorne sitzen am Schreibtisch und ihre E-Mails quasi checken, was früher vielleicht bei dir die Zeitung war. Die richtet sich wirklich an Lehrkräften, die rumgehen wollen, die sich mit den Kindern während der Arbeitsphase ja auseinandersetzen wollen, genau checken, wo die Kinder gerade stehen. Also das ist ja der Punkt. Und heute wollen wir besprechen einfach, wie wir das schaffen können, dass wir nicht nur irgendwie Problemchen innerhalb dieser Phase klären, sondern wie wir es schaffen, wirklich erfolgreich als Lernbegleitung ja, in diesen Phasen präsent zu sein.
Okay, aber also dieses Rumlaufen fühlt sich ja erstmal nach Begleitung an. Also man sagt ja, man ist ein, sagen wir mal, ich teile es jetzt mal nach aktiv und passiv ein. Passiv würde ich sagen, sind die, die dann halt irgendwelche Tests korrigieren oder Zeitung lesen, E-Mail checken während der Arbeitsphasen. Und die Aktiven sind die, die rumlaufen, helfen. Und da sagst du, auch wenn man aktiv ist, ist man noch nicht automatisch der Lernbegleiter. Also man ist zwar ansprechbar, schaut in die Hefte, löst ständig kleine Probleme, aber irgendwas fehlt noch.
Ja, also all das gehört ja natürlich zu unserem Beruf dazu. Kinder brauchen ja Orientierung, Material, Ermutigung und manchmal auch eine Erklärung. Und trotzdem sollten wir genauer schauen, was unsere eigentliche Aufgabe in dieser Phase ist.
Okay, also die Frage für diese Folge lautet dann, was mache ich eigentlich, während die Kinder arbeiten?
Ja, beobachte ich, helfe ich, diagnostiziere ich, korrigiere ich schon die ersten Hefte, kümmere ich mich um die Kinder, die sich melden oder setze ich mich gezielt zu einzelnen Kindern?
Und wenn du das so aufzählst, würde ich sagen, von allem etwas.
Ja, aber wenn ich von einem gleichzeitig etwas mache, dann reagiere ich häufig nur auf das, was gerade am lautesten oder am dringendsten ist. Und dann entscheidet der Raum, womit ich mich beschäftige und nicht unbedingt ja, das Lernziel.
Mhm. Wobei, also ich muss sagen, wenn ich so diese Planung von Stunden mir durchgucke, finde ich, die Arbeitsphase ist meistens das Unspektakulärste. Also die Kinder bearbeiten die Aufgabe auf Seite 24. Für die Kinder gibt es also ja, einen Arbeitsauftrag und für die Lehrkraft steht ja meistens gar kein Arbeitsauftrag dann drin.
Ja, genau, darin liegt eigentlich auch das Problem. Eine gute Arbeitsphase braucht nicht nur einen Auftrag für die Kinder, auch die Lehrkraft braucht einen Auftrag. Und deswegen sage ich es auch den Kindern, das teile ich den Kindern tatsächlich mit. Und ich sage, und während ihr arbeitet, beobachte ich oder ich komme rum und stelle Fragen, um sicher zu sein, dass ihr das verstanden habt zum Beispiel.
Also müsste man für sich selber dann definieren, nicht nur die Kinder arbeiten jetzt 20 Minuten in so einer Planung, sondern man muss auch überlegen, was mache ich in den 20 Minuten, was will ich herausfinden?
Ja, ich glaube, das ist ungefähr die Leitidee der Folge heute. Während die Kinder arbeiten, sollte ich nicht nur dafür sorgen, dass möglichst viele Aufgaben erledigt werden. Ich kann diese Zeit nutzen, um zu verstehen, wie die Kinder denken, wo sie gerade stehen und ja, vielleicht, was sie als nächstes brauchen.
Du hattest es ja schon so ein bisschen angedeutet, dass dieses typische Herumlaufen, nenne ich es mal, vielleicht ein bisschen problematisch sein könnte. Ich würde mir das gerne nochmal genauer anschauen, weil eigentlich sehe ich, wenn ich rumlaufe, doch ja, immerhin viele Kinder und viele Ergebnisse.
Ich sehe vor allem Produkte. Also ist die Aufgabe bearbeitet, das sehe ich. Ist das Ergebnis richtig, das sehe ich. Fehlt noch was? Aber das ist nicht... Ja, es ist ja nicht unwichtig, aber ein fertiges Blatt verrät mir ja nur begrenzt, wie es entstanden ist. Und ein richtiges Ergebnis kann ja geraten oder abgeschrieben worden sein. Ein Kind kann sich zählend oder vielleicht sehr mühsam zu einer Lösung bewegt haben, obwohl eigentlich eine Strategie aufgebaut werden sollte. Und ein falsches Ergebnis kann auf einem tragfähigen vielleicht Denkweg irgendwie entstanden sein, bei dem lediglich ein kleiner Rechenfehler passiert ist. Und auf dem Papier sehe ich das nicht.
Also wenn ich nur irgendwie Haken setze oder durchstreiche, dann sehe ich die Produkte, also das Ergebnis der Arbeit, aber nicht zwingend den Lernstand.
Ja, und es gibt ein zweites Problem, nämlich unsere Aufmerksamkeit verteilt sich beim Herumlaufen selten gerecht. Also sie geht häufig an die Kinder, die sich melden, uns rufen und mit ihren Heften ja hinter uns herlaufen sozusagen.
Also das heißt, ein Kind, was zum Beispiel still vor seinem leeren Blatt sitzt, ja, oder die Aufgabe bearbeitet, obwohl es eigentlich ja die Prinzipien der Aufgabe gar nicht verstanden hat. Und die Kinder, die schnell irgendwie so selbstständig wirken, die bekommen dann manchmal gar keine fachliche kein fachliches Feedback.
Ja, oder keine fachliche Rückfrage. Also, und dabei brauchen auch starke Kinder Lernbegleitung. Vielleicht können sie Ergebnisse schnell nennen, aber ihren Weg kaum begründen. Vielleicht nutzen sie immer dieselbe Strategie oder die Aufgabe fordert sie überhaupt nicht heraus. Und es ist wichtig, dass ich das weiß. Und das kriege ich vom Papier aus irgendwie nicht einfach gesehen.
Okay, also ich finde, das Problem wird so ein bisschen klarer. Du sagst, wenn ich die klassische Runde mache im Klassenraum, dann ist nicht Lernbedarf das Auswahlkriterium, sondern eigentlich eher die Lautstärke. Also da, wo es am lautesten ruft, da gehe ich hin.
Ja, kann man so zusammenfassen. Und jetzt kommt vielleicht ein Gedanke, der vielleicht irritieren kann, aber... Ich muss während einer guten Arbeitsphase nicht zwangsläufig die ganze Zeit rumlaufen.
Aber eine sitzende Lehrkraft kann von außen schnell so wirken, als würde sie weniger tun.
Naja, es kommt drauf an, wo vielleicht diese Lehrkraft sitzt. Also ich setze mich gerne irgendwie bei den Kindern, die ich gerade irgendwie befrage, zu ihren Strategien und Wege, die sie ausgesucht haben. Also... Und dabei kann genau dieses Sitzen hochprofessionell sein. Wenn ich 5 Minuten bei einem Kind oder an einem Gruppentisch bleibe, wirklich zuhöre, Materialhandlungen beobachte, nachfrage, hinterfrage, erfahre ich möglicherweise mehr als auf 3 vollständigen Runden durch den Raum vielleicht.
Gut, aber wenn du jetzt 5 Minuten an einem Gruppentisch oder nur bei einem Kind sitzt, verlierst du dann nicht den Rest der Klasse irgendwie aus dem Blick?
Ich muss meine Position so wählen, dass ich den Raum weiterhin ja wahrnehmen kann, dass die Kinder die Präsenz auch merken, das ist ganz wichtig. Ich brauche zwischendurch auch immer wieder den Gesamtblick, aber der Anspruch, jederzeit direkt neben jedem Kind stehen zu können, verhindert häufig ja die vertiefte Beobachtung. Und die entscheidende Frage lautet dann nicht, okay, war ich überall, sondern war ich dort, wo meine Aufmerksamkeit gerade den größten Unterschied macht.
Okay, also eine Lehrkraft, die gezielt bei einem Kind sitzt, kann mehr über das Lernen erfahren als die Lehrkraft, die 20 Minuten ununterbrochen durch den Raum läuft.
Ja, umgekehrt kann natürlich auch ein Rundgang irgendwie sinnvoll sein. Es geht ja nicht um Sitzen gegen Laufen. Es geht darum, ob ich mich bewusst entscheide oder nur automatisch in Bewegung komme, sobald die Kinder anfangen zu arbeiten. Weil wenn ich das mache, ist es eher ein Signal, hey Kinder, ich bin da, ich beobachte euch, aber ich beobachte nicht eure Arbeit.
Wir hatten ja vorhin gesagt, wenn wir eine Stunde planen, planen wir, sagen wir mal, 20 Minuten Arbeitszeit für die Kinder. Man sollte da dann auch einen Arbeitsauftrag für die Lehrkraft mit definieren. Wie könnte so ein Arbeitsauftrag dann aussehen?
Er beginnt immer, und das auch schon im Referendariat mit dem Entwurf zum Beispiel. Der Beginn aller Dinge ist beim Lernziel. Wenn ich möchte, dass Kinder beim Addieren über den Zehner eine geeignete Zerlegung nutzen, beobachte ich genau das. Zerlegt das Kind den zweiten Summanden, orientiert es sich am Zehner, nutzt es das Material oder zählt es einfach weiter in alles einzeln. Und wenn das Lernziel im Deutschunterricht lautet, irgendwie lautgetreue Wörter zu schreiben oder zu verschriftlichen, kann ich beobachten. Spricht das Kind das Wort bewusst, gliedert es in Silben oder Laute zum Beispiel oder ordnet es gehörte Laute passenden Buchstaben zu, liest es das Wort anschließend noch einmal, prüft es die Silben und so weiter und so fort.
Okay, also wenn wir haben 20 Minuten Arbeitsphase, die Kinder zerlegen Zahlen, dann wäre der Lehrerauftrag, ich beobachte heute die Kinder, zu unspezifisch.
Ja, viel zu unspezifisch. Also dann sehe ich alles Mögliche, Stifthaltung, Lautstärke, Arbeitstempo, fehlendes Material, Rechtschreibfehler und nebenbei vielleicht noch, dass jemand seinen Stuhl falsch rum benutzt. Und nach 20 Minuten habe ich viele Eindrücke, aber keine klare Antwort. Hilfreicher ist ein Satz wie, heute möchte ich herausfinden, ob die Kinder beim Rechnen die Fünferstruktur nutzen oder die Kraft der Fünf benutzen. Oder heute höre ich bei vier Kindern genau hin, wie sie unbekannte Wörter erlesen.
Okay, aber warum nur vier Kinder? Weil, also eigentlich müsste ich doch wissen, wie es bei allen funktioniert.
Ja, langfristig schon, aber nicht gleichzeitig. Das schafft man nicht. Bei 25 oder 28 Kindern kann ich in einer Arbeitsphase, die vielleicht 20 Minuten dauert, keine ernsthafte Beobachtung mit einem durchführen. Also das funktioniert nicht. Wenn ich versuche, überall kurz hinzuschauen, habe ich am Ende wirklich häufig niemanden wirklich gesehen. Ich wähle deshalb vorher 3 bis 5 Kinder raus. In der nächsten Arbeitsphase kommen andere dran und dann entsteht über mehrere Stunden dann ein Gesamtbild.
Okay, finde ich interessant. Wie wählst du die Kinder aus? Also sind es dann eher, bei denen du die Schwierigkeiten vermutest?
Nee, also sonst weiß ich sehr viel über Kinder, die häufig Hilfe brauchen und erstaunlich wenig über die Stillen oder die sehr Selbstständigen. Und das ist halt schade. Ich würde mischen, also ein Kind, bei dem ich eine konkrete Schwierigkeit vermute, ein Kind aus dem Mittelfeld vielleicht und ein Kind, was sehr selbstständig wirkt und vielleicht noch ein Kind, das häufig gar nicht erst beginnt. Und das ist vielleicht das Kind, was ich zuerst ansteuern würde, um sicherzustellen, dass es startet. Und gerade in einer Flexklasse, so wie bei mir dieses Jahr, ist das enorm wichtig. Also Kinder können am selben Tisch sitzen und äußerlich ähnlich irgendwie arbeiten, aber fachlich an völlig unterschiedlichen Punkten stehen. ein Erstklässlerkind braucht vielleicht noch Unterstützung beim Erfassen des Auftrags, während ein Zweitklässler eine Aufgabe zwar schnell löst, aber weiterhin ausschließlich zählt, zum Beispiel, wovon wir uns dann eigentlich lösen wollen. Wenn ich nur prüfe, ob beide etwas im Heft haben, dann übersehe ich diesen Unterschied.
Mhm. Und was passiert in der Zeit mit den übrigen Kindern, während du diese vier genauer beobachtest?
Na, die habe ich weiterhin im Blick, ganz klar. Akute Probleme, Konflikte, vollständige Überforderung ignoriere ich natürlich auch nicht. Aber meine vertiefte Aufmerksamkeit ist geplant. Und das schafft eine ganz andere Qualität als 20 sehr kurze Blicke in 20 Hefte.
Der Anspruch ist also nicht, heute diagnostiziere ich die gesamte Klasse, sondern heute beantworte ich eine konkrete Frage bei einigen ausgewählten Kindern. Und ja, nicht dieselbe Frage unbedingt, sondern sozusagen vier unterschiedliche Fragen.
Genau. Beobachtung wird wirklich dadurch alltagstauglich, wenn sie klein, gezielt und wiederkehrend sind. Und ich hatte diese Woche eine Anfrage, ich glaube bei Instagram, da ging es um diese Beobachtungsbögen, die ich benutze. Ich habe mir auch für die Einschulung quasi auch welche selber erstellt über KI. Also ich habe gesagt, okay, ich möchte die Händigkeit, ich möchte die Stifthaltung, ich möchte den Druck, die Sitzhaltung und so weiter und so fort haben. Und meine liebe Kollegin und ich sind dann die ganze Woche rumgeguckt, haben irgendwie überall Kreuz im Rang gemacht für die Sachen, die wir beobachtet haben. Und wir sind mit dieser Liste immer gezielt mit einem Schwerpunkt rumgegangen. Hm. Und nicht einfach, wir überprüfen überall, sondern wir sind immer gezielt und in mehreren Stunden.
Also es gab eine Stunde, da habt ihr die Händigkeit geprüft bei allen Kindern. Händigkeit
und Stifthaltung. Hm. Und nicht bei allen Kindern. Wir haben es einfach nicht geschafft, ist gar nicht möglich.
Okay.
Und dann sind wir mehrere Tage durchgegangen, haben das irgendwie, sie hat beobachtet, ich habe beobachtet, wir haben unsere Beobachtungen, wir haben uns ausgetauscht und. Und das ist sinnvoll und das ist irgendwie zielführend, als einmal nur schnell rumzugehen, in einer Stunde überall Kreuzchen zu machen. Das sind enorm viele, viele Kinder, viele Merkmale, die ich irgendwie angekreuzt haben möchte. Das geht nicht in einer Stunde. Dann ist es also oberflächlich, das funktioniert halt nicht.
Okay, also nehmen wir mit. Wir wollen, ja, sagen wir mal, 4 bis 5 Kinder gezielt uns anschauen. Da möchte ich jetzt nochmal genauer drauf schauen. Also jetzt stehe ich vor einem dieser ausgewählten Kinder und ich sehe sofort, da läuft irgendwas schief. Was mache ich?
Ja, unser erster Impuls ist meistens so, direkt irgendwie einzugreifen. Also wir sind darauf trainiert, Schwierigkeiten zu beseitigen, einen Fehler. Ein stockendes Kind löst schnell irgendwie das Bedürfnis aus, zu erklären.
Okay, ja, finde ich erstmal verständlich, weil das Kind soll ja weiterkommen, soll ja arbeiten.
Ja, natürlich, also verstehe ich auch, aber wenn ich sofort sage, du musst hier zuerst die 10 voll machen, erfahre ich nicht, ob das Kind selbst auf diese Idee gekommen wäre. Und möglicherweise übernehme ich genau den Denkprozess, der das Lernziel der Aufgabe eigentlich gewesen wäre.
Also erstmal nichts sagen.
Na, erstmal für einen kurzen Moment, ja. Also ich beobachte, ich glaube, wir hatten schon einige Folgen irgendwie zu diesem Thema. Da lohnt es sich nochmal reinzuhören. Also für einen kurzen Moment sage ich nichts, tatsächlich. Ich beobachte, was das Kind tut, wenn es nicht sofort weiter weiß. Schaut es noch einmal auf die Aufgabe, nutzt es ein Beispiel vielleicht, holt es Material. Das ist meine Lieblingslösung in vielen Sachen. Probiert es etwas aus, fragt es ein anderes Kind oder wartet es, bis jemand den nächsten Schritt einfach vorgibt. Und diese wenigen Sekunden können diagnostisch gesehen sehr wertvoll sein.
Also ich finde, es klingt schnell so nach künstlichem Schweigen. Also, weiß ich nicht, ich sitze daneben oder stehe daneben, das Kind wird immer unsicherer und ich denke dann, jo, mal gucken, was passiert.
Okay, ja, also so sollte es natürlich ja nicht sein. Abwarten ist kein Selbstzweck. Also es geht um wirklich eine kurze diagnostische Phase. Nicht darum, ein Kind in seiner Überforderung zu beobachten. Meistens setze ich mich ja dazu oder knie mich hin. Und allein aufgrund der Mimik kann ich schon irgendwie dem Kind signalisieren, ich bin hier erstmal, ich helfe, unterstütze auf jeden Fall. Und dann frage ich aber, wie würdest du starten? Was ist denn der erste Schritt? Wo fängst du an? Und ich kann den Denkweg öffnen. Also erzähl mir, was du wirklich gerade denkst oder was hast du schon rausgefunden. Damit bekomme ich Zugang zur Vorstellung des Kindes, das ist enorm wichtig, bevor ich sie mit meiner Erklärung überdecke.
Aber woran merkst du, dass die Pause lang genug war?
Wenn das Kind keinen eigenen Ansatz findet, sichtbar ja, verunsichert ist oder wird und nur noch versucht, meine erwartete Antwort zu erraten, braucht es mehr Orientierung. Also dann darf Hilfe konkret sein. Und der Grundsatz lautet nicht möglichst wenig helfen, sondern so viel Hilfe wie nötig, so wenig Übernahme wie möglich.
Okay, also das finde ich ist ein wichtiger Unterschied. Ein Kind nicht vorschnell zu lenken, ist etwas anderes, als es allein zu lassen.
Ja, definitiv. Also wir müssen außerdem unterscheiden, ja, was hinter einer Schwierigkeit tatsächlich steckt. Hat das Kind ja, den Arbeitsauftrag sprachlich nicht verstanden? Ja, fehlt vielleicht die fachliche Grundlage, auch wichtig? Ist die Darstellung vielleicht neu? Ist die Menge der Aufgabe überwältigend? Das kann auch passieren. Oder kennt das Kind das Prinzip und hat nur einen Flüchtigkeitsfehler gemacht?
Also hatten wir vorhin schon mal angedeutet, so sichtbare Fehler ist nicht automatisch die Diagnose.
Nee, gar nicht. Es gibt mittlerweile auch Studien, die belegen, beim Korrigieren reicht es irgendwie grob zu korrigieren. Man muss nicht alle Aufgaben, zum Beispiel in Mathe, irgendwie sind es viele Rechnungen teilweise, man muss nicht alles perfekt korrigiert und fehlerfrei haben. Es reicht irgendwie grob zu gucken. Wichtig ist, dass wir die Fehler, also die Art und Weise der Fehler irgendwie erkennen und daran arbeiten.
Also die Fehlvorstellung eher als die Flüchtigkeitsfehler.
Genau, es geht nicht darum, dass wir alle Fehler irgendwie markieren, weil dann ist das Kind echt deprimiert und das gilt für Deutsch und Rechtschreibung genauso. Es geht darum zu gucken, wo sind die Schwerpunkte und die vielleicht zu markieren und der Rest ist halt so. Und wenn man ins Gespräch mit den Eltern geht, man sagt einfach, ja, ich werde nicht alles korrigieren, sage ich ganz klar, weil an manchen Ecken macht das keinen Sinn, als würde die Kinder einfach zutiefst deprimieren und das muss nicht sein, es ist nicht notwendig. Also ja, um kurz auf deine Frage nochmal zurückzukommen, nein, es ist nicht wichtig, es ist nicht notwendig, das Kind einfach zu sagen, das Kind kann es nicht, ist einfach keine Diagnose. Es ist höchstens der Ausgangspunkt ja, für die Frage. Diagnostik bedeutet, eine begründete Wahrnehmung über den Lernstand zu entwickeln und sie durch weitere Beobachtungen zu überprüfen und nichts anderes.
Also vom Bauchgefühl her würde ich jetzt sagen, man macht das dann schrittweise, oder? Also man erklärt vielleicht den Auftrag nochmal ein bisschen ausführlicher, wenn das Kind irgendwie Probleme hat und nicht weiß, wo es anfangen soll. Dann bleiben wir da, gucken, wie es dann die nächste Aufgabe macht. Da helfen wir dann vielleicht nochmal ein bisschen und gehen vielleicht nochmal auf gezielt Tipps und schauen dann beim dritten, erledigt dann das die Aufgabe von allein und dann würden wir weitergehen zum nächsten.
Ja, wir gehen dann weiter und bei der nächsten Aufgabe meldet es sich wieder. Es konnte unserer Lösung folgen, musste die entscheidende Handlung aber nicht selbst auswählen.
Okay, aber wie sieht dann eine bessere Hilfe aus?
Ich denke in einer kleinen Impulsleiter vielleicht. Also ich beginne offen und werde erst dann konkreter, wenn das Kind es braucht. Also zuerst öffne ich den Denkweg. Was ist die Aufgabe? Was weißt du schon? Zeig mir, wie du angefangen hast. Solche Aussagen sollten kommen. Dann lenke ich die Aufmerksamkeit, schaue noch einmal auf das Beispiel. Welche Informationen brauchst du? Wo findest du eine ähnliche Aufgabe? Und erst danach biete ich eine Strategie oder ein Hilfsmittel an. Leg die Aufgabe mit den Plättchen, mit den Würfeln, sprich das Wort langsam, markiere zuerst die wichtigsten Angaben. Und wenn das noch nicht reicht, dann kann ich einen Schritt gemeinsam durchführen oder vormachen.
Also entscheidend ist, nicht sofort auf der untersten Stufe einzusteigen und die Lösung zu zeigen.
Ja, das ist wichtig. Und nach einem Impuls prüfe ich, kann das Kind jetzt selbst weiterarbeiten Unterstützung ist nicht dann erfolgreich, wenn die aktuelle Aufgabe richtig im Heft ist. Sie ist dann erst erfolgreich, wenn das Kind wieder handlungsfähig wird.
Mhm. Wollen wir uns da mal ein Beispiel anschauen, sagen wir mal aus dem Bereich Mathematik?
Ja, nehmen wir mal ein Beispiel nochmal mit der zweiten Klasse und Sie arbeiten zum Beispiel an Aufgaben mit 10er-Übergang. Das Lernziel sollte denn sein, Sie lösen dann Additionsaufgaben, indem Sie vielleicht zunächst bis zu 10 ergänzen.
Machen wir 8 plus 7 als Beispiel.
Okay, diese Rechnung mögen wir. Mein Beobachtungsauftrag lautet dann, welche Strategien nutzen 4 ausgewählte Kinder, wenn keine Darstellung vorgegeben ist. Also das erste Kind beginnt bei 8 und zählt 7 Finger einzeln weiter. Das zweite nennt sofort 15, kann seinen Weg aber nicht wirklich erklären. Also könnte sein, dass es auswendig gelernt wurde. Das dritte notiert 8 plus 2 plus 5 und sagt erst, mache ich die 10 voll, dann bleiben noch 5. Das vierte legt 8 Blättchen dazu, zählt 7 weitere noch hinzu und zählt anschließend alle 15 noch einmal von vorne. Das sind alles mögliche Wege, die Kinder der zweiten Klasse haben könnten.
Okay, also 4 unterschiedliche Strategien. Alle haben dasselbe richtige Ergebnis im Heft. Und fachlich stehen sie trotzdem an unterschiedlichen Punkten.
Ja, ganz unterschiedlich. Also beim ersten Kind könnte ich den Denkweg zunächst öffnen. Wie hast du gerechnet? Dann lenke ich, kannst du einen Weg finden, bei dem du nicht 7-mal weiterzählen musst. Beim zweiten geht es nicht um das Ergebnis, sondern wirklich um die Begründung. Wie kannst du zeigen, warum 15 stimmt? Beim dritten kann ich vertiefen. Würde dein Weg auch bei 8 plus 6 funktionieren, was bleibt dann übrig? Und beim vierten Kind lenke ich den Blick auf die Struktur. Wie viele fehlen von 8 bis zu 10? Vielleicht ordnen wir die Plättchen zusammen im 10er-Feld. Also ganz viel mit Material, mit haptischem Material arbeiten, um diese Vorstellung irgendwie aufzubauen.
Mhm.
Aber fachlich sieht man ganz klar, die Kinder stehen völlig woanders.
Mhm. Also die Hilfe ist für die Kinder nicht dieselbe, obwohl alle auf dem Blatt gerade die gleiche Aufgabe bearbeiten mit 8 plus 7.
Ja, deswegen ist es wichtig, dass ich genau verstehe, welche Hilfe die Kinder brauchen, und zwar einzeln, um dann wirklich helfen zu können.
Dann lass uns doch nochmal auf den Deutschunterricht schauen. Wie sieht's da aus?
Ja, die Kinder sollen lautgetreue Wörter zum Beispiel zu Bildern schreiben. Auf einem Bild ist eine Rose. Mein Fokus lautet, wie gehen die Kinder beim Verschriften vor? Ein Kind sagt das Wort nur einmal schnell, schreibt er es. Ein anderes spricht gedehnt und schreibt Rose. Und liest das Wort danach noch einmal. Ein drittes schreibt Rosa, weil es am Ende ein A gehört hat. Ein anderes wartet, bis ich komme und fragt direkt, wie schreibt man Rose? Beim ersten möchte ich herausfinden, ob es die Laute nicht hört oder das Wort gar nicht bewusst gegliedert hat. Ich könnte fragen, okay, sprich das Wort langsam, was hörst du nach dem R und so weiter und so fort, so dass wir auf 7 irgendwie gemeinsam kommen können. Aber beim zweiten Kind ist eine tragfähige Strategie schon sichtbar. Die kann ich benennen. Du hast dein Wort noch einmal gelesen und selbst überprüft. Das ist super. Da kann man mit dem Kind weitergehen. Beim dritten richte ich die Aufmerksamkeit vielleicht auf das Wortende und spreche das Wort nochmal gemeinsam deutlich, ohne einfach den richtigen Buchstaben vorzugeben. Es geht wirklich dann ums Hören. Und beim vierten Kind liegt die Schwierigkeit vielleicht gar nicht zuerst in der Laut-Buchstaben-Zuordnung. Vielleicht hat es gelernt, erst dann anzufangen, wenn eine erwachsene Person Sicherheit gibt. Und dann könnte mein Input lauten, schreib zuerst alle Laute, die du selbst hörst, danach schauen wir gemeinsam.
Mhm. Also ich finde, das zeigt sehr schön, derselbe Fehler kann unterschiedliche Ursachen auch haben. Und unterschiedliche Fehler können auf dieselbe Schwierigkeit hinweisen.
Ja, und deshalb ist eine gute Hilfe nicht einfach eine richtige Erklärung. Sie ist eine Antwort auf das, was das Kind gerade braucht. Und ich sage immer wieder, irgendwie jeder das, was es braucht.
Mhm. Aber ich möchte nochmal so ein bisschen die Gegenposition einnehmen und so einen kleinen Einwand in den Raum werfen, den vielleicht jetzt einige Kolleginnen und Kollegen haben. Also, während ich jetzt bei einem der vier Kinder sitze und den Denkweg erfrage und mit ihm diskutieren, rufen mich 6 andere Kinder. Eins hat nicht den passenden Stift, 2 streiten, ein anderes Kind sitzt 3 Minuten vor einem leeren Blatt. Was mache ich?
Ja, das ist die Unterrichtsrealität. Und die Folge soll keine neue Anforderung produzieren, bei der Lehrkräfte denken, jetzt muss ich auch noch neben all den anderen auch noch in jeder Stunde perfekt formativ Diagnostik irgendwie betreiben. Das ist ja gar nicht mein Ziel. Ich kenne selbst die Arbeitsphasen, indem ich mir vorgenommen habe, 4 Kinder zu beobachten und nach 10 Minuten vor allem Material organisiert und Aufträge irgendwie geklärt habe. Also das gibt's ja auch.
Okay, und dann scheitert die Beobachtung einfach.
Nein, dann habe ich eine wichtige Information bekommen. Vielleicht brachten zu viele Kinder eine Darstellung, die nicht bereit lag, oder Material, was noch nicht vorbereitet war. Das heißt, ich habe die Lernvoraussetzungen der Kinder noch nicht gut evaluiert. Vielleicht war die Aufgabe zu komplex oder es war einfach einer dieser Tage, an dem Unterricht nicht so läuft wie geplant und auch das gibt's und auch das gibt's bei mir. Machen wir uns nichts vor. Formative Diagnostik ist keine zusätzliche Show, was ich irgendwie ab und zu mal machen kann. Die funktioniert nicht immer perfekt. Entscheidend ist wirklich, dass Informationen aus dem Lernen eine nächste Entscheidung beeinflussen. Und diese Information, die muss ich mir einholen.
Okay, aber trotzdem brauche ich ja irgendwie Strukturen, damit ich mich überhaupt einmal irgendwie einige Minuten nur auf ein Kind konzentrieren kann.
Ja, und also die Qualität der Arbeitsphase entscheidet sich teilweise schon vor ihrem Beginn. Die Kinder müssen zunehmend wissen, wo liegt das Material, was mache ich, wenn ich den Auftrag nicht verstehe, welche Schritte, welche Hilfe darf ich denn selbstständig nutzen, wie signalisiere ich, dass ich Unterstützung brauche, was kann ich bearbeiten, während die Lehrkraft mit anderen irgendwie spricht, was tue ich, wenn ich fertig bin und so weiter und so fort.
Also es klingt nach den Routinen, die wir ja in der Methodenwochenfolge zum Beispiel angesprochen haben, und die aufgebaut werden müssen.
Unbedingt. Also gerade in einer ersten Klasse funktionieren sie nicht, weil wir einmal so ein Plakat aufgehängt haben. Wir müssen zeigen, vormachen, gemeinsam üben, immer wieder dran erinnern. Während dieses Aufbaus besteht meine Aufgabe manchmal vor allem darin, Orientierung zu geben und die Klasse arbeitsfähig zu halten. Vielleicht gelingt eine gezielte Beobachtung zunächst nur 2 Minuten lang und bei einem Kind. Und das ist ja kein Versagen, weil die Kinder müssen erst einmal der Systemschule lernen.
Und wenn sich 5 Kinder mit derselben Frage melden?
Dann löse ich das Problem nicht 5-mal am Einzeltisch, wenn mehrere Kinder denselben Auftrag missverstanden haben oder dieselbe Grundlage fehlt, unterbreche ich kurz und erkläre es mit der Gruppe oder mit der gesamten Klasse. Das nennen die Kinder, das haben sie letztes Jahr genannt, die Teppichgespräche.
Okay, aber weil du die dann immer zum Teppich
gerufen hast. Genau, die habe ich immer extra irgendwie zum Teppich irgendwie geholt und meistens hatte ich dann Material dabei oder Tafeln oder was auch immer. Und so haben wir in kleinen Gruppen das nochmal irgendwie besprochen und geübt. Und die Kinder, die es so Stück für Stück verstanden haben und arbeitsfähig dann geworden sind, habe ich dann immer einzeln wieder weitergeschickt. Und so konnten sie wirklich selbstständig arbeiten.
Was ist mit dieser beliebten Frage, wenn ein Kind zu dir kommt, dir das Arbeitsheft oder Blatt vor die Nase hält und dann freudestrahlend fragt, ist das richtig?
Ja, die muss ich nicht immer sofort beantworten mit Ja oder Nein. Also ich kann fragen, woran könntest du erkennen, ob es stimmt? Oder ja, welche Möglichkeit zum Kontrollieren kennst du? Damit gebe ich die Verantwortung ja auch schrittweise zurück. Aber auch hier gilt nicht, jede Frage muss in ein pädagogisches Großkonzept irgendwie verwandelt werden. Also manchmal braucht ein Kind schlicht eine kurze Bestätigung. Und professionell zu handeln bedeutet nicht, direkte Hilfe grundsätzlich zu vermeiden. Es bedeutet, bewusst zu entscheiden, wann sie sinnvoll ist und wann nicht.
Okay, das nimmt so ein bisschen Druck aus der Sache, finde ich. Also man muss nicht in jeder Arbeitsphase alles tun und mindestens 5 Kinder irgendwie ein Häkchen dahinter dann setzen.
Dann machen wir uns nicht vor. Es ist auch nicht jede Stunde alles möglich und machbar. Und es kommt auch mal die Realität dann hinzu. Und ich habe letztens gehört, manche Kollegen mussten 2 Klassen auf dem Flur irgendwie beaufsichtigen. Also da ist keine Zeit für Beobachtung. Ich bin froh, wenn in den 2 Klassen irgendwie gar nichts passiert. Vielleicht nehme ich mir 2 oder 3 Arbeitsphasen vielleicht pro Woche für den Anfang. Die nehme ich mir dann bewusst für einen fachlichen Beobachtungsfokus vor. Und das ist realistischer vielleicht und auch ergiebiger, glaube ich, als jeden Tag alles über alle Kinder erfahren zu wollen. Also, weil das nicht möglich ist.
Also, was ich mir jetzt gerade überlege, ich plane die Stunde. Ich habe eine Arbeitsphase jetzt zum Beispiel anberaumt, wo die Kinder irgendwas im Heft bearbeiten sollen. Vielleicht sogar mehrere kleine Päckchen oder so. Ich als Nicht-Lehrkraft hätte eigentlich gedacht, dass man diese Phasen so nutzt, dass man in der Zeit, wo die Kinder gearbeitet haben und schon mal Sachen abgeben, dass man die zum Kontrollieren nutzt, statt jetzt irgendwie da Beobachtungen sich anzuschauen. Wäre das nicht viel effizienter und würde man den Kindern dann nicht schneller Feedback geben auf die Aufgaben, die sie bearbeitet haben?
Naja, wir sparen ja Zeit irgendwie, wenn wir schon während des Unterrichts korrigieren, großflächig, dann klar ist Zeit gespart. Ich bin aber für die Lösung gar nicht zu haben. Wir müssen daraus aber kein künstliches Verbot machen. Ich kann Ergebnisse prüfen, eine Seite abzeichnen oder auch einem Kind unmittelbar Rückmeldung geben, ohne mich hingesetzt zu haben und alles durchkorrigiert zu haben. Entscheidend ist aber, wozu die Korrektur dient und was ich dadurch gerade nicht wahrnehme. Also dann prüfe ich wieder nur Ergebnisse. Und wie gesagt, die Ergebnisse sind halt nicht so wichtig.
Okay, also der Haken sagt nur, das Ergebnis stimmt, aber der sagt noch nicht, irgendwie, welche Strategie verwendet wurde und sowas.
Ja, und nicht jeder Fehler braucht dieselbe Reaktion. Ich würde zum Beispiel 3 Situationen unterscheiden. Also wenn sich ein grundlegendes falsches Vorgehen gerade verfestigt oder das Kind mit diesem Fehler alle weiteren Aufgaben bearbeitet, greife ich unmittelbar ein. Das kann zum Beispiel bei einer neu eingeführten Schreibbewegung oder einer zentralen mathematischen Fehlvorstellung der Fall sein. Wenn das Kind den Fehler wahrscheinlich selbst finden kann, gebe ich einen kurzen Impuls. Schau dir diese Stelle noch einmal genau an. Vergleiche mit dem Beispiel. Wie könntest du dein Ergebnis überprüfen? Und manche Fehler muss ich nicht sofort auflösen. Ich kann sie für ein späteres Gespräch notieren oder als interessantes Beispiel für die Gesamtreflexion irgendwie sichern und für später quasi behalten.
Also das Ziel ist nicht, dass am Ende jedes Heft fehlerfrei aussehen muss.
Nee, das sage ich den Eltern auch, also dass ich nicht alles ganz klein kariert jeden Fehler markieren werde, weil das pädagogisch überhaupt nicht wertvoll ist. Ein fehlerfreies Heft kann durch sehr viel Hilfe entstanden sein, zum Beispiel, bringt ja auch nichts. Er sagt also nicht automatisch, dass das Kind etwas selbstständig kann. Das Ziel ist, dass die Kinder fachlich weiterkommen und wissen, was sie als nächstes brauchen. Und wenn ich da ständig eingreife, dann funktioniert es nicht.
Ich würde gerne nochmal auf die Beobachtungen zurückkommen, weil du hattest ja vorhin gesagt, du erstellst Beobachtungsbögen mit der KI. Also wie sieht das im Alltag aus? Was hältst du eigentlich fest?
Das, was für den Moment für mich relevant ist. Momentan bei den einen Schülern ist es wirklich Arbeitsverhalten und noch Sachen wie Sitzhaltung, Stifthaltung, Händigkeit, ist es gefestigt? So konnte ich diese Woche rausfinden, ein Kind schreibt mit beiden Händen momentan noch.
Also sowohl rechts als auch linkshänder.
Sowohl links als rechts, total spannend. Hatte ich noch nie, glaube ich. Finde ich toll. Und die Listen mache ich mir selber. Ich gucke, okay, was brauche ich, wenn ich irgendwie nicht fit bin und nicht vielleicht alle Ideen dieser Welt rausgefunden habe, frage ich auch die KI, was ist jetzt für den Moment irgendwie wichtig? Und dann spuckt es da ein paar Ideen, was man beobachten könnte, das ist großartig. Dann sage ich, erstelle eine Tabelle irgendwie zum Ankreuzen dazu und das Ding spuckt mir die Tabelle aus und dann gehe ich da rum und kann meine Kreuzchen irgendwie setzen. Also es gibt mittlerweile auch irgendwie Beobachtungshefte von mehreren Verlagen. Die kann man sich auch ranholen, die sind hilfreich, aber nicht perfekt, weil da ist natürlich auch nicht alles drin. Da kann ich aber an der Stelle auf jeden Fall die KI empfehlen. Ganz einfach. Wenn ich zum Beispiel in einer 20-minütigen Arbeitsphase ein paar Kategorien ankreuze und ganze Sätze schreiben soll, beobachte ich irgendwann ja hauptsächlich meinen Beobachtungsbogen. Also es ist dann zu viel. Realistisch ist wirklich eine Klassenliste mit Datum, einem sehr kurzen Fokus und wenigen Stichwörter oder Ankreuzen. Also beim Zehnerübergang könnte dort stehen zum Beispiel zählen, zerlegt, selbstständig, mit Material sicher, Auftrag unklar. Da kann man sich alles aufschreiben. Also das und dann kann man das ankreuzen. Das geht ganz leicht. Und wenn man es die Woche drauf nochmal machen möchte, muss man nicht die Liste normal kopieren, sondern man hat das erste Mal geprüft, man hat ein Datum gesetzt und die Kreuzchen in grün zum Beispiel. Und die Woche drauf nimmt man sich rot und macht da das Datum in rot. Und dann weiß man, und so hat man die Entwicklung bei jedem Kind.
Okay, mehr nicht?
Das heißt, es ist wenig Aufwand, tatsächlich das zu produzieren, als man tatsächlich auch denkt. Und dann, das mache ich ähnlich für die Zeugnisse, also Kompetenzzeugnis genauso. Ich gucke mir die Kompetenzen, ich mache irgendwie immer Prüfungen sozusagen, Stichtag. Ich gucke es mir an, notiere und später mache ich nochmal auf demselben Blatt vom Kind quasi mit einer anderen Farbe und dann sehe ich die Entwicklung des Kindes. Mit Farben. Genau. Also ja, mehr nicht. Und in diesem Moment erstmal, ja, damit ist meine Arbeit getan. Wichtig ist, dass aus dem Stichwort eine Konsequenz entstehen kann. Also, dass ich nicht nur für mich irgendwie formal alles ja dokumentiert habe, sondern vielleicht markiere ich direkt, okay, dieses Kind kann weitergehen, dieses Kind braucht noch einmal das Zehnerfeld. Bei diesem muss ich genauer herausfinden, ob die Schwierigkeiten fachlich oder sprachlich sind und vielleicht braucht dieses Kind eher eine Transferaufgabe, weil es schon irgendwie ein Stück weiter ist.
Also verbindest du dann sozusagen die Beobachtung gleichzeitig mit Planung?
Genau, das ist formative Diagnostik. Also ich erhebe nicht erst am Ende einer Reihe, was die Kinder tatsächlich können und nicht können. Ich gewinne während des Lernens Informationen und nutze sie, um Rückmeldungen, Aufgaben oder den ja, nächsten Lernschritt anzupassen. Und das ist die Lernstandserhebung im Laufe der Zeit sozusagen, dass ich genau weiß, wo die Kinder gerade stehen. Und das kann ich benutzen, um die Differenzierung dann irgendwie zu etablieren.
Okay, dann lass mich mal kurz die drei Dinge, die, ja, ich nenne sie mal Fallen, zusammenfassen bei den Arbeitsphasen. Also die erste Falle wäre, ich würde meine Aufmerksamkeit ausschließlich von den Kindern steuern lassen, die am lautesten nach Hilfe rufen. Das zweite würde ich sagen, dass aus jeder Unsicherheit bei den Kindern würde ich eine Aufgabe machen. Also ich erkläre selber, ich korrigiere, ich löse, bevor ich überhaupt verstanden habe, was das Kind selbst schon kann. Und als dritte Falle würde ich sagen, ich sammle zwar Eindrücke, aber ich verändere nichts. Also am nächsten Tag bearbeite ich trotzdem einfach die nächste Seite mit den Kindern.
Ja, hast du schön gemacht, schön zusammengefasst tatsächlich. Dann habe ich irgendwie tatsächlich nur dokumentiert und das macht ja gar keinen Sinn. Die Arbeit kann man sich am Ende sparen. Beobachten allein macht ja noch keine Lernbegleitung. Also entscheidend ist wirklich, was daraus kommt, was daraus folgt.
Wir wollen ja mit dem Podcast Impulse setzen und ja, hoffentlich auch nicht zu belehrend sein, sondern einfach so ein bisschen vorstellen, wie du Dinge regelst und jeder kann für sich selber dann überlegen, macht es Sinn für mich, übernehme ich das? Angenommen, jetzt wäre jemand der sagt, das würde ich gerne mal testen und mal anschauen, ob das bei mir funktioniert. Gibt es eine Möglichkeit, das so ein bisschen fließend zu machen, ohne jetzt sofort irgendwie ein Großprojekt draus zu machen, sondern das einfach mal irgendwie schrittweise bei sich zu testen und einzuführen?
Ja, also vor der Stunde sollte man sich 3 Fragen stellen im Grunde. Was sollen die Kinder in dieser Arbeitsphase lernen oder zeigen? Woran kann ich erkennen, ob sie auf dem Weg dorthin sind? Und welche 3 oder 4 Kinder will ich heute beobachten?
Und dann beginnt die Arbeitsphase.
Und in den ersten 1 bis 2 Minuten verschaffe ich mir einen Gesamtüberblick, haben die Kinder begonnen, gibt es ein gemeinsames Missverständnis, ist das notwendige Material vorhanden, ist soweit für alle die Lage in Ordnung. Und danach gehe ich und setze mich gezielt zu den ausgewählten Kindern. Ich beobachte zunächst, ich lasse mir erklären und wenn Hilfe nötig ist, beginne ich mit dem kleinsten, sinnvollsten Impuls. Und zwischendurch richte ich den Blick wieder auf den Raum. Sind die anderen Kinder noch arbeitsfähig? Gibt es etwas Akutes? Muss ich eine gemeinsame Klärung noch einschieben? Und zu jedem ausgewählten Kind notiere ich mir höchstens Stichworte, am besten sind Ankreuzlisten.
Und vor dem Ende der Stunde?
Ja, wenn es passt, sichere ich 1 oder 2 Lernwege für die gemeinsame Reflexion. Das kann eine hilfreiche Strategie sein, ein interessanter Fehler oder ja, eine überraschende Lösung sein auch zum Beispiel. Das finde ich total spannend. Nach der Arbeitsphase reichen wieder 3 Fragen. Wer kann weitergehen? Wer braucht noch Unterstützung? Was muss ich in der nächsten Stunde verändern oder vielleicht erneut aufgreifen?
Und wenn ich während der gesamten Arbeitsphase eigentlich hauptsächlich Material gesucht und Konflikte geklärt habe?
Ja, dann werte ich auch das aus. Was hat die Kinder am selbstständigen Arbeiten gehindert? Welche Routine fehlt? Welches Material muss anders bereit liegen? Welcher Teil des Auftrags war unklar? Oder war es schlicht eine einzelne schwierige Stunde? Auch das gibt's und nicht jede Arbeitsphase wird zu einem diagnostischen Glanzstück irgendwie. Machen wir uns das nicht vor. Das muss sie ja auch gar nicht. Wichtig ist, ich nehme es mir vor, ich plane diese Schritte, ich überlege, ich reflektiere und dann kann ich immer Stück für Stück irgendwie verbessern. Aber es wird nicht jederzeit, jedes Mal, wenn ich es mir vorgenommen habe, irgendwie funktionieren.
Also die Rolle der Lehrkraft verändert sich trotzdem. Ich bin nicht mehr nur diese mobile Lösungsstation, die von Tisch zu Tisch fährt und möglichst schnell jedes Problem beseitigt.
Nee, und ich bin nicht nur die Kontrolleurin, also die dafür sorgt, dass möglichst viele grüne Häkchen irgendwie entstehen. Ich versuche zu verstehen, was ein Kind schon kann und wie es denkt, woran es gerade scheitert und in welcher nächste Impuls hilfreich wäre zum Beispiel.
Ich glaube, das wäre für mich am schwersten, dieses Aushalten. Also das hatten wir auch schon mit dieser Denkzeit geben. Also diese Pausen aushalten, die Fehler erstmal aushalten, den Umweg, eine Lösung, die anders aussieht als das, was man eigentlich haben wollte.
Ja, es bedeutet schon irgendwie ein Stück weit die Verantwortung ja beim Kind zu lassen, also ein Stück weit die Verantwortung abzugeben und das fällt vielen Kollegen schwer. Nicht ich sorge dafür, dass du diese Aufgabe richtig löst, sondern wirklich ich helfe dir dabei, selbst wieder weiterdenken zu können. Und ich finde den Gedanken irgendwie schön und das hat auch viel mit wirksamem Unterricht und sich selbst wirksam zu fühlen bei den Kindern und genau das will ich eigentlich damit erreichen, dass die Kinder das Gefühl haben, okay, die haben es nicht nur geschafft, weil Frau Dieter daneben saß und es nochmal vorgekaut hat, sondern weil sie weitergedacht haben, sich nochmal rangesetzt haben, nicht dran geblieben sind und es weiter probiert und nicht aufgegeben haben.
Gib doch mal den Hörerinnen und Hörern zum Abschluss vielleicht nochmal so einen Satz mit oder so einen Impuls, wie man so starten könnte.
Also zum Beispiel könnte man sich fragen, okay, heute möchte ich rausfinden, ob die Kinder beim Rechnen die Fünferstruktur nutzen oder weiß ich nicht. Zum Beispiel heute möchte ich rausfinden, wie diese drei Kinder unbekannte Wörter erlesen. Wählt dazu drei oder vier Kinder aus, beobachtet einen Moment, bevor ihr helft, fragt nach dem Denkweg auch, das ist ganz wichtig, notiert pro Kind höchstens ein Stichwort und ja, entscheidet anschließend ganz konkret, was aus dieser Beobachtung folgt. Es muss aus diesen Beobachtungen was folgen, ansonsten kann man sich paaren.
Vielleicht stellt man dabei auch fest, dass man viel weniger durch den Raum gelaufen ist als vorher, aber ja, vielleicht deutlich mehr über das Lernen erfahren hat.
Ja, gute Lernbegleitung zeigt sich nicht daran, dass die Lehrkraft überall gleichzeitig gewesen ist.
Sondern eher daran, dass sie im richtigen Moment genau dahin schaut, vielleicht eine passende Frage stellt und ja, aus den Begebenheiten den nächsten Lernschritt ableitet.
Ja, und vielleicht lautet die Antwort auf die Frage, was mache ich eigentlich, während die Kinder arbeiten, dann nicht mehr, okay, ich helfe überall ein bisschen.
Also eher sowas wie, ich finde raus, wie die Kinder lernen und was sie als nächstes brauchen.
Ja, genau. Also das ist das Ziel. Genau, damit sind wir am Ende der Folge, Steffen. Wenn euch diese Folge geholfen hat, dann schaut in eurer nächsten Arbeitsphase einmal ganz bewusst auf eure eigene Rolle. Das finde ich total spannend. Und erzählt uns gern, ja, was ist euch aufgefallen? Was fällt euch leichter? Beobachten, abwarten oder den wirklich kleinsten hilfreichen Impuls zu geben?
Ja, oder vielleicht arbeitet ihr auch schon so und habt nochmal Ergänzungen zu machen. Dann meldet euch natürlich auch gerne bei uns.
Genau. Ich bedanke mich fürs Zuhören und sage
bis nächste Woche.
Vielen Dank, dass ihr den Podcast Elementarwissen gehört habt. Wenn ihr keine weiteren Folgen verpassen wollt, abonniert einfach den Podcast und folgt uns auf Instagram.
Wenn ihr uns unterstützen wollt, bewertet uns gerne auf den Podcast-Plattformen und teilt uns mit euren Kollegen und Kolleginnen.